Letzten Samstag hat der Jareb gepredigt über Römer 12, Vers 2, wo steht: Erneuerung eurer Sinne. Also über die Erneuerung der Sinne hat er gepredigt, und da steht: Lasst euch nicht in den vorgefertigten Mustern der Zeit, des Zeitgeistes pressen, gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes entspricht, was dem Willen Gottes entspricht. Nehmt das wahrhaft Gute an, das, was deine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ein bisschen holprig gelesen, Entschuldigung. Erneuert eure Sinne. Und das hat der Paulus geschrieben im Römerbrief. Und dann habe ich gedacht, ich wollte schon immer, oder mir ist vorgekommen, ich soll auch über einen Vers in diesem Römerbrief predigen. Und das möchte ich heute machen, wo es nämlich auch darum geht, oder hilfreich ist, unsere Gedanken zu erneuern, wo wir Sachen vielleicht anders gesehen haben, weil das, was jeder so sieht, das macht ja jeder so. Und dieser Vers steht in Römer 1, Vers 16a. Paulus war gewillt, in die ganze Welt zu gehen, bis an die Enden der Welt, um die gute Botschaft zu verkündigen. Und sein Plan war auch, nach Rom umzugehen, und ein Wunsch. Und bevor er das macht, hat er sich gedacht, oder hat der Herr ihm das aufs Herz gelegt, den Christen in Rom einen Brief zu schreiben. Und so hat er angefangen, das zu schreiben, so den typischen Briefbeginn, wie die anderen Paulusbriefe, und kommt relativ schnell dann zu dem Vers, der heute der Predigttext ist, warum er jetzt nach Rom kommen möchte. Warum bleibt er nicht in Kleinasien oder Jerusalem oder woanders? Und da schreibt er: Denn ich schäme mich nicht für diese Siegesnachricht Gottes. Sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt und schenkt jedem, der auf Jesus vertraut, die Erlösung. Römer 1, Vers 16. Paulus möchte auch den Römern die gute Botschaft der Erlösung weitergeben. Ich habe die Predigt in drei Punkte unterteilt, und der erste Punkt ist Scham. Denn ich schäme mich, zum Glück geht der Vers weiter, nicht für diese Siegesnachricht Gottes. Das ist ein seltsamer Widerspruch, dass eine Siegesnachricht, dass man sich für eine Siegesnachricht schämt. Das ist eigentlich die beste Botschaft, die es gibt. Aber er schämt sich nicht, denn es ist eine starke Kraft. Statistisch gesehen ist das 95% der bekennenden Christen diese Siegesnachricht nicht weitersagen. 95% wissen es, wie man in den Himmel kommt, aber sie sagen es nicht. Es gibt nämlich eine große Lüge oder Entschuldigung, da kommt das jetzt wieder, Erneuerung der Sinne, dass man nicht so denkt, wie die Welt denkt, weil man denkt ja, ich bin kein Evangelist. Wer hat sich das schon mal gedacht von euch? Ich bin ja gar kein Evangelist. Das machen die anderen. Oder ich habe gar nicht die Gabe der Evangelisation erhalten. Oder ich sage nichts, ich lasse mein Leben spreche. Das habe ich schon oft gehört. Ich brauche gar nichts sagen, ich tue mein Leben sprechen lassen. Das ist ein Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also, das ist mein Leben. Wenn das zu sprechen anfängt, meine Arbeitskollegen sehen mein Leben. Ich gehe jetzt am Wochenende in Gottesdienst, vielleicht sogar am Sonntag in der Früh. Und ich mache keine Notlügen. Und beim Alkohol tue ich auch noch ein erstes Glas aufhören. Ich tue durch mein Leben evangelisieren. Ist das ansprechend? Als aus Sicht eines noch nicht Gott kennenden Mitbürgers. Was ist da ansprechend? Ich darf nur eine Frau haben. Ja, sie weiß ja nichts von der zweiten. Ein bisschen eine Notlüge. Was ist da ansprechend für Nichtchristen? Also deswegen war der Kraftausdruck jetzt gerade so, wie seine unter uns, dass das echt, ich sage nichts und lasse mein Leben sprechen. Ich habe bei KI nachgeschaut, wo das steht. Und ich habe jetzt nicht mein Handy da. Und da steht, es ist im Gegenteil. Oder warte, ich habe das abfotografiert. Ist da mein Handy irgendwo? Weil, das vielleicht irre ich mich, dass das echt irgendwo in der Bibel steht. Sicher sind wir ein Duft, aber immer die Frage, welcher. Aber warte mal, Wohlgeruch, okay. Auf jeden Fall, ist jetzt noch da, sehr gut. Habe ich geschrieben, in der Vorbereitung habe ich nachgefragt und habe gesagt, wie schaut es aus? Und die KI sagt, das ist jetzt, wie viel ich mich da auskenne mit dem Handy. Die KI hat gesagt, ich habe gefragt, wo steht in der Bibel, dass ich mit meinem Leben reden soll, dass Jesus uns liebt? Sagt die KI, ein Vers, der genau dieser beiden Dinge, den eigenen Glauben auszusprechen und sich der Liebe Jesu bewusst zu sein, miteinander verbindet, findet sich an mehreren Stellen in der Bibel. Der bekannteste Vers steht im Römerbrief 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet werden. Und Vers 10 heißt es weiter, steht da, denn wer mit seinem Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Also, die Mitmenschen sind keine Gedankenleser. Den müssen wir sagen. Und deswegen ist diese Aussage, ich sage nichts, und lass mein Leben sprechen, finde ich eine faule Ausrede. Jemand hat einmal gesagt, Glaube ist die Entscheidung, sich für Jesus zu blamieren. Warum sollten wir uns schämen? Wer soll sich eigentlich schämen? Warum schämst du dich, es nicht zu sagen? Also sag mal, ich sage es nicht, wie man da in den Himmel kommt, weil ich mich schäme. Ach, es ist einfach eine Sache, es ist ein seltsamer Widerspruch. Es ist einfach die beste Botschaft, die es gibt. Und es hängt da mit unserer Komfortzone zusammen und mit unserer Angstzone, mit der Menschenfurcht. Und daraus kommt man am besten mit Liebe und mit Vorbildern. Weil Liebe vertreibt die Furcht, aber Scham ist kein guter Ratgeber. Wer ist mir dafür eingefallen, wer sich jetzt nicht für die gute Nachricht schämt? Wo über 3 Millionen Leute das jeden Tag sehen. sind die Fußballer. Die knien hin und bedanken sich bei Gott. Als Team oder als Einzelner. Für mich sind das Vorbilder. Könnt ihr euch vorstellen, der Felix tut auf Tor schießen und jubelt und tralala und sagt dann, ja, durch mein Leben erkennen alle, dass Gott mir geholfen hat. Der Elias zum Beispiel, der da, Jareb oder Lukas, die sind für mich Vorbilder. Die sagen was. Also wenn ich die in der Bank gesehen habe beim Elektro-Suchen, war schon fein, du warst der Elektriker, der nicht geflucht hat. Ich meine, ich sage nicht, dass jeder Elektriker flucht, aber das war schon ein feines Leben, das du ausgestrahlt hast, aber ich hätte mich jetzt nicht bekehrt. Entschuldigung. Aber trotzdem bist du mein Vorbild, weil du das nicht nur mit deinem Leben lebst, sondern auch mit deinen Worten, wie wir vorher gehört haben. Gestern habe ich in der Nacht die Lena am Bahnhof abgeholt, die war in Laubheim. Dreimal dürft ihr raten, wo sie war. Es war ja das große Fest, das Laubheimer Fest ist jetzt am Wochenende. Das Gegenteil vom Schützen. Wasserfest, oder wie heißt es, bitte? Das Kinderfest, Laubheimer Kinderfest, genau. Da war sie. Und ich habe sie dann am Bahnhof um 0.18 Uhr habe ich es abholen sollen. Und ich fahre hin zu dem Parkplatz, nehme mir ein Auto, eine andere Mutter. Wir schauen uns an. Hat sie gesagt, ob ich auch die Tochter abhole? Habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, sind Sie aus Bayern? Habe ich gesagt, nein, aus Mittelbiberach. Aber ich bin in der Steiermark geboren, um es nicht peinlich zu machen für Sie. Und sie hat so ein Wort, das andere ergeben. Und sie hat gesagt, ja, die Tochter, die wird jetzt bald 18, deswegen muss ich jetzt diesen Zug nehmen noch. Das geht noch, aber sie trinkt nicht, sie raucht nicht. Pff. Sicher, ich rauche, hat sie gesagt, aber die Tochter macht es nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ein, zwei Minuten Zeit, im Hintergrund die Predigt von heute und diesen Römer 1, Vers 12, ich schäme mich nicht. Und wir haben einfach so weiter geredet und sie hat dann angefangen, dass es eigentlich bei ihrem Leben schon gut läuft, aber dass es nicht ganz perfekt ist. Irgendwas fehlt noch, hat sie gesagt. Es fehlt noch irgendwas. Ich erzähle nachher, wie es weitergegangen ist, weil mir fällt gerade auch die Geschichte ein von der Steiermark, wo ich eben aufgewachsen bin und jahrelang in der Bank gearbeitet habe. Da war ja in einer Bank, habe ich mein Büro gehabt und ein Abreißkalender, wo steht, so Gottes Wort für jeden Tag, wo immer ein Bibelvers drin gestanden ist. Und dass, wenn ich die Leute beraten habe, haben die die Möglichkeit gehabt, auch den Tagesvers dazu lesen. Das war ca. 2007. Und da war ein Vater aus Ost-Berlin mit seiner ca. 15-jährigen Tochter im Büro und ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber er wurde gelesen, dieser Kalender. Scham. Hüpfen wir aus unserer Komfortzone, dass wir sagen, wir möchten gewohnte Routine durchbrechen, um neue Erfahrungen zu sammeln, dass wir nicht sagen, ah, das machen die anderen. Oder am Abend, oh, habe ich heute schon wieder keinem was von Jesus erzählt und die rettende Botschaft, dass er für mich gestorben, begraben und auferstanden ist. Ist so. Tun wir aus dieser Bequemlichkeitszone raushüpfen. Und wie das geht, ist mit den drei Bs. beten, beobachten, bekennen oder bereuen, dann wäre es ein viertes B. Weil Petrus sagt, seid jederzeit bereit. Der Paulus sagt, zieht die Schuhe mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums an. Das heißt, wir sind aufgefordert, unsere Scham abzulegen, um das Evangelium, die gute Nachricht zu sagen. Mein Vorschlag ist, es ist eher selten, dass ich diesen Vorschlag mache, aber ich möchte ein Gebet jetzt sprechen, wo wir mit Jesus reden, dass er Menschen liebt und dass er uns als Evangelisten berufen hat. Und wisst ihr warum? Weil der Oberevangelist ist Christus. Und der wohnt in dir, wenn du ihn angenommen hast. Also, es stimmt nicht, wenn ich sage, ich bin kein Evangelist. Vielleicht mein unerrettetes Ich ist kein Evangelist. Aber Jesus in mir, das ist ein Evangelist. Und wer will, kann dieses Gebet nachsprechen. Ich tue es einmal laut vorlesen und dann kann, wer will, das dann mitbeten mit mir. Also das Gebet wäre, Jesus, du liebst es, Menschen mit dir bekannt zu machen. Ich danke dir, dass du in mir lebst. Du bist ein Evangelist, daher bin ich ein Evangelist. Ich danke dir, dass deine Liebe zu den Menschen durch mich fließt. Ich sage mich auch los von dieser Menschenangst. In Jesu Namen. Amen. Ich bete jetzt Satz für Satz, wer will, kann gern mitbeten. Jesus, du liebst es, Menschen mit dir bekannt zu machen. Jesus, du liebst es. Ich danke dir, dass du in mir lebst. Du bist ein Evangelist. Daher bin ich ein Evangelist. Ich danke dir, dass deine Liebe zu den Menschen durch mich fließt. Ich sage mich auch in jeder Angst der Menschenfurcht los. In Jesu Namen. Amen. Ich schäme mich nicht für die Siegesnachricht Gottes. Sie ist eine starke Kraft. Das ist der zweite Punkt. Angst verhindert, dass diese Kraft freigesetzt wird. Und diese Kraft hat kein Ablaufdatum. Sie liegt in der Botschaft und nicht im Botschafter. Ich habe einen Schlüssel mitgebracht. Also, ich schäme mich nicht dieser Siegesnachricht. Die Siegesnachricht ist, dass Jesus für mich und meine Schuld gestorben, begraben und auferstanden ist. Für diese Nachricht schäme ich mich nicht, weil die hat Kraft. Und ich habe jetzt was mitgebracht. Einen Schlüssel. Das ist der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, kommt er in der Sünde auf die Welt. Das heißt, ein Kind muss nicht beibringen, zu lügen, zu frech zu sein, oder so irgendwie. Also einen Erwachsenen auch nicht. Also wenn man sagt, die Menschen sind alle so nett, nicht, bis du sie kennst. Das heißt, es hat jeder irgendwo ein bisschen Dreck am Stecken. Und dieser Schlüssel gehört aus der Sünde gerettet, also aus dem Glas. Das Glas ist die Sünde. Ich habe jetzt ein 17-teiliges Werkzeugset mitgebracht. Amen. Das ist ist zum Beispiel, was ist das? Ich habe auch gedacht, dass Imbusschlüssel ist, aber das ist nur die Bezeichnung von irgendeiner Firma, die Imbus heißt. Das heißt offiziell Innensechskantschlüssel. Der Jareb hätte sicher gewusst, wie viel hast du letzte Woche verkauft? Zu wenig. Ah, nächstes Gebetsanliegen. Na, das ist auf jeden Fall sind es 17 Werkzeuge. Wenn man das auf die Statistik jetzt macht, 95% ist von den 17 Schlüsseln ist ein, also 5%, das sind von diesen Schlüsseln ist einer bereit, das Evangelium zu sagen. Nicht nur die, an denen können Leute das vielleicht sehen, dass sie Christen sind. Aber wenn die, sagen wir, der sieht, wie die Christen da so um ihn rumgehen, der kommt nicht raus. Also deswegen tue ich die Bibel zur Seite. Und jetzt, der ist hochmotiviert, der Christ sagt, ich will den Mitmenschen, weil ich ihn liebe, aus der Sünde rauszubringen. Geht das? Es geht nicht. Zum Glück gibt es eine Kraft. Wie heißt die Kraft? So. Jetzt ist die Frage, ist der super gewesen? Oder die Kraft? Die Kraft. Und die Kraft, die von Gott kommt, die errettet Leute. Das heißt, der kann Purzelbäume machen oder noch so abstinent und was weiß ich leben, es wird nicht zum Glauben kommen. Und was machen wir mit dem? Schafft der es? Schauen wir kurz. Der war auch in einem Seminar oder bei der Predigt, der möchte auch, dass er von Jesus was erfährt. Schafft es nicht. Aber wie schafft das? Mit der Kraft. Das heißt, wir brauchen eine Kraftquelle, die es ermöglicht, Leute aus der Sünde, aus dem Käfig der Schuld rauszubekommen. Und die Kraft liegt nicht in dem Innensechskantschlüssel, sondern wo? Im Magnet. Wenn ihr euch das merkt, es ist so entlastend. Und der Paulus hat es gewusst. Er schämt sich nicht für diese Siegesnachricht Gottes. Denn sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt. Ihr habt sicher von dem 60 Millionen Euro Gewinn gehört, der vor einem halben Jahr ausgelost worden ist. Sprich, das hat wer gewonnen. Und der hat es bis jetzt noch nicht abgeholt. Und stell dir mal vor, du tätst den kennen, wer das war. Sag mal, der Nachbar. Der hat da vorher gesagt, welche Nummern der gekauft hat. Du hast gewusst, er hat es gewonnen. Wie tätst du gehen? Vielleicht tätst du überlegen, na, du tätst fasten. Wie sage ich es meinem Nachbarn, dass er 60 Millionen gewonnen hat? Aber denkst du, ah, das reicht nicht. Ich brauche vielleicht, ich muss ein bisschen beten. In einem Gebetskreis, in der Gemeinde, der das erwähnt, dass wir als Geschwister für diesen Nachbarn beten, dass sie die Botschaft der 60 Millionen ihm richtig sagt, zum richtigen Moment. Vielleicht nehme ich irgendwen mit, der schon mal so eine gute Nachricht wem gesagt hat. Aber ich schaue vielleicht bei irgendeinem Podcast, wie man das macht. Und an welche Jahreszeit vielleicht am besten ist. Stellt euch das vor, wenn du trotzdem nach langen Überlegungen anläutest und ihm dann stammelnd sagst, dass er 60 Millionen gewonnen hat, er muss nur diesen Schein eintauschen. Wie glaubt's, tut euer Nachbar reagieren? Regt er sie auf, dass ihr stammelt? Oder dass ihr erst im Winter kommt? Oder was würde er sagen? Der täte sicher sagen, warum bist du nicht schon vorher gekommen? Die Kraft liegt in der Botschaft und nicht im Botschafter. Jetzt ist dann bei der Frau, sie ist da, ich sehe, der Zug kommt schon langsam angerollt und sie sagt mir, dass ihr was fehlt, um glücklich zu sein. Was macht's mit der besten Botschaft? Klammer auf, es passt wahrscheinlich nie, dass man es weiter sagt. Aber in der Situation gestern sage ich zu ihr, ich lächle sie an, sage, ich weiß, was ihnen fehlt, zum Glück. Ah, ich sage, das hat einen Namen, Jesus, der fehlt ihnen, oder haben sie ihn? Nein, also, der ist für sie, und jetzt kommt die Kraft, der Magnet. Nee, der ist nicht groß. Der ist für dich gestorben, begraben und auferstanden. Du musst es nur glauben. Und wenn du willst, können wir beten und ihn einladen, dass er bei dir ist. Dass du deine Schuld bekennst, dass die weg ist, dass Platz für ihn ist und dass er reinkommt. Soll man das machen? Ja. Zug bleibt stehen. Ich fange an zu beten. Jesus, bitte, also danke, dass du mich liebst. Sie hat es dann weitergelegt. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Schuld den Preis gezahlt hast, für mich gestorben bist. Sie wiederholt es. Komm in mein Leben und sei du der Herr und Meister. Bete das nach. In Jesu Namen, Amen. Die Tränen sind gerollt, die war glücklich. Wie gesagt, sie sind mir nicht, also du bist mir nicht zufällig da, wie heißt das, so reingeschneit oder so, oder reingekommen. Es hat sich herausgestellt, dass der Zug von der anderen Seite gekommen ist und den, auf den wir gewartet haben, ein bisschen Verspätung gehabt hat. Das ist nur so eine Randbemerkung, dass du dich nicht aufhalten lässt, wenn die Tür offen ist. Und meine Tochter ist alt genug, dass die vom Zug zum Ausgang kommt, zum Bahnhof. Deswegen aufs Wesentliche und nicht sagen, ah, ich habe so eine super Botschaft, da muss ich erst warten, bis es passt oder nicht passt. Denkst du an die Frau im Jakobsbrunnen, Johannes 4? Die war so schüchtern, die hat 5-mal geheiratet und 5-mal sich scheiden lassen. Die ist in der Mittagshitze, zurzeit wissen wir das mit der Hitze, was das bedeutet, ist die zum Brunnen gegangen, weil sie sich geniert hat. Dann hat sie diese Botschaft kennengelernt, war sie nochmal schüchtern, die Scham war weg. Die hat das ganze Dorf evangelisiert. Das ist eine Kraft. Das ist eine Kraft und deswegen tun wir es in unsere Morgengebete mit einfließen lassen, dass es uns bekannt ist, dass wir Kraft haben, Jünger Jesu zu machen, mit dieser Kraft. Und ziehen wir jeden Tag die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung der guten Nachricht an. Es ist nicht kompliziert. Wir haben Autorität, Jünger Jesu zu gewinnen. Der Glaube ist die Entscheidung, dass das Evangelium wirklich eine gute Nachricht für die Menschheit ist. Diese Kraft, die hat kein Ablaufdatum. Die ist ewig gültig. Die Gnadenzeit, die hat Ablaufdatum. Deswegen heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Wir wissen nicht, wann unser letzte Stunde geschlagen hat auf der Erde und unsere Mitmenschen auch nicht. Habe ich beim Notar in Österreich gearbeitet. Auf einmal ist für ein paar Wochen eine Jus-Praktikantin zu uns in die Kanzlei gekommen und sieht meinen Kalender am Schreibtisch, Gottes Wort für jeden Tag, und lächelt mich an und sagt, das ist genau der gleiche Kalender, den du da in Pernick vor 8 Jahren gehabt hast. Sie war mit ihrem Vater in der Beratung in der Bank. Der war sicher langweilig. Aber sie hat es mitgekriegt. Da gibt es ein Wort Gottes. Wie es mit ihr weitergegangen ist, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann einmal erfahren. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Apfel. Der hat Kerne. Und so haben wir auch Kerne, indem wir diese Botschaft weitergeben. Wann sie aufgehen und wie sie aufgehen und wie viele Früchte sie bringen, so weiß der Herr. Wir haben aber Samen, den wir weitergeben können. Und das ist die Nachricht, dass Jesus für unsere Schuld gestorben, begraben und auferstanden ist. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Erlösung. Er löst. Das heißt, darum schäme ich mich nicht für diese Siegensnachricht, ist sie doch eine starke Kraft, die von Gott kommt und schenkt jedem, der auf Jesus vertraut, die Erlösung. Wer braucht keine Erlösung? Es gibt einen chronischen Liebesmangel. Es fehlt jedem irgendwas im Herzen. Und dieses Irgendwas ist jemand und dieser jemand hat einen Namen. Jesus Christus von Nazareth, der Judenkönig. Und ich war im Urlaub und habe ein Buch durchgelesen. Glaubensväter der Kirche, Originale Württemberger im Talar. Es hat im 18., 19. Jahrhundert einige pietistische, evangelische Pfarrer gegeben, die diese Kraft verkündigt haben, dass Jesus für sie gestorben, begraben und auferstanden ist. Einer davon war der Ludwig Hofacker. Hat das wer schon gehört? Ich habe mir gedacht, boah, das war ein großer Missionar. Es hat sich dann rausgestellt, auch bei vielen anderen, der Ludwig Hofacker, wo er noch immer dieser Christusbund, der heute noch lebt, auch gibt, die erweckte Kirche, war er der Gründer so quasi. Der hat schon ein Hallotri-Leben gehabt als Jugendlicher, hat sich für Jesus entschieden, hat so für 3 Monate eine Kirchenstelle übernommen und dann irgendwo in eine andere. Dann hat er einen Sonnenstich in Tübingen bekommen, ist hingefallen auf einen rostigen Nagel oder so irgendwie und ist schwer krank geworden. Nervenfieber hat er bekommen. Also man kann einen Typhus sagen, das heißt, er war 2 Jahre außer Gefecht, hat sehr gelitten, aber er wollte gerade das Evangelium weitergeben. Hat dann aber in der Leonhardskirche in Stuttgart war er 2 Jahre Aushilfspfarrer, wo sehr, sehr viele Leute gekommen sind, die predigten, er predigte das klare Evangelium. Es ist nicht kompliziert. Jesus ist für uns gestorben, begraben und auferstanden. Die Predigt war für ihn kein rhetorisches Kunstwerk, sondern ein Zeugnis für den gekreuzigten Christus. Seine Sprache konnte sehr bildhaft und im Stil sehr edel sein. Dabei war immer wichtig, dass seine Predigten immer einfältig waren, damit sie auch jeder verstehen konnte. Er wollte sein Zuhören Jesus vor Augen malen. Es haben sie hunderte, tausend bekehrt. Wie lange war er Pfarrer? 2 Jahre. Der ist nicht einmal 31 Jahre alt geworden. War er der große Prediger? Oder war es die Kraft? Er hat mit Kraft gepredigt und er hat dann Schriften gemacht, ich glaube 100 Predigten, oder dass er Schriften gegeben hat, das dann auch Frucht gebracht hat. So ähnlich war es mit der Frau, die gesagt hat, am Bahnhof gestern, so ein Glück, dass sie mir heute reingelaufen sind. Ich bin schon gespannt, ob ich sie jemals wieder sehe. Aber der Herr sieht sie. Und vielleicht kommt sie einmal. Wichtig ist, dass sie beim Herrn ist. Und deswegen möchte ich den Bogen spannen, von Jairus seiner Predigt, Erneuerung unserer Sinne. Lasst euch nicht in dem vorgefertigten Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, damit das wahre Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Durchdrungen mit der Liebe Jesu und nicht angeklagt, möchte ich das einfach sagen, dass wir eine kraftvolle Siegesbotschaft haben und dass wir die 3 Bs einführen. Beten, beobachten, bekennen. Dass wir schauen, wer läuft uns rein. Wo ergibt sich eine Gelegenheit? Wie zum Beispiel beim Tommy, der ist mir eingefallen im Fitnesscenter, wo er einfach ein Mittrainierender aufs Herz bekommen hat, dem das zu erklären, dass Jesus ihn liebt und ihn gerne Beziehung hat. Danke für dein Vorbild, Tommy. Und das Ziel ist, dass die 95% schmelzen auf 0%. Dass wir echt uns nicht schämen, die Kraft zur Erlösung weiterzugeben, denn er löst. Egal welcher Couleur, welches Geschlecht, wie alt du bist, es ist egal. Es kann jeder dann am verschiedensten nehmen. Wenn ich den kleinsten nehme zum Beispiel, wenn der sagt, oh, ich bin zu klein. So. Glaubt ihr, dass der Kleine das schafft? Der schafft nichts. Aber die Kraft. So. Ab heute habt ihr kein Argument mehr, nicht mehr die gute Nachricht zu sagen, weil es ist nicht wegen euch, wenn es wieder bekehrt, es ist wegen Jesus. Amen.